Poème symphonique von Terence Ligeti aus den 60er Jahren habt ihr wunderbar gemacht. Aber war das nicht perfekt? Einer war viel schneller als der andere und fast gleichzeitig haben sie aufgehört. Also einfach auch ganz herzlichen Dank an die Operatoren. Also ihr habt das einfach intuitiv wunderbar gemacht. Vielen herzlichen Dank. Terence Ligeti verband, ich bin ein bisschen laut, ne? Verband, Camillo, ein bisschen kannst du mich runter. Ligeti verband ja sehr gerne Auditives mit Visuellem und ihr habt jetzt ein kleines Beispiel aus den 60er Jahren gesehen und jetzt möchte ich, um dieses Thema fortzusetzen, sehr gerne Klaus Banzer nach vorne bitten und Nils Peiler und wir werden uns unterhalten über Musik und Bild und Möglichkeiten, Unmöglichkeiten, den Reichtum, der sich daraus ergibt. Kommt doch sehr gerne nach vorne und einen herzlichen Applaus. Ja, wir feiern ja jetzt in der Akademie den 100. Geburtstag von Terence Ligeti, wie er praktisch weltweit überall gefeiert wird. Wir machen etwas sehr Spezielles, oft sehr Kammermusikalisches. Wir sind auch ein wunderbares Publikum jetzt für die Kammermusiksituation. Ich darf euch verraten, diese Fassung für 100 Metronome von Terence Ligeti ist auch eine Kammerfassung. Ligeti hat einmal erlaubt, dass wir eine Kammerfassung mit 40 Metronomen auch haben dürfen. Und das sind also heute auf dem Flügel eben diese 40 Metronome. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich darf ein bisschen vorstellen, ich möchte gar nicht etwas Ausführliches sagen über euch. Also fange ich mit Klaus Banzer an, der ist in Hamburg allbekannt. Der Klaus ist ja KMD gewesen, Kirchenmusikdirektor an St. Johannes und hat den berühmten Habest Uhuda Kammerchor geleitet und sehr lange auch nach seiner Pensionierung weitergeführt. Und einmal hast du auch ein Stück von mir mit der Hamburger Kammerata sogar uraufgeführt, Klaus. Also das war für mich ein ganz großes Erlebnis in der damaligen Leishalle. Und, ach, weißt du, ich muss gar nicht so viel erzählen. Du musst nachher selbst erzählen. Du hast berühmte auch Konzert- oder Multimedia-Reihen gemacht. Und eigentlich ganz im Sinne unserer Akademie hast du die Künste verbunden. Dann war auch Tanz dabei. John Neumeier war mit dir zusammen und viele Menschen. Und das war eine auch sehr berühmte Reihe. Und wir haben heute den Klaus Banzer dabei und wir werden auch viel fragen aus der Ecke Filmmusik, denn Klaus ist ein berühmter Filmmusikkomponist. Doris Dörrie hat viel mit dir zusammengearbeitet, sehr bekannte Filme in Deutschland mit dir zusammengebaut, produziert und ich bin da sehr gespannt, was du uns erzählen wirst, wie das überhaupt möglich ist, Bilder sozusagen mit Ton zu verbinden. Also ich mache da jetzt sozusagen einen kleinen Schwenk rüber zu Nils Peiler. Nils Peiler habe ich gerade durchstudiert mit seinem großen Werk über Stanley Kubricks 2001, Odyssee im Weltraum. Ein dickes, zweibändiges Werk, einfach unglaublich. Ich muss gestehen, vielleicht ist es euch auch so gegangen, als dieser Film so Anfang der 70er Jahre populär wurde, überall gezeigt wurde, war ich sowas von kindlich fasziniert, von dieser Technik allein. Und jetzt habe ich dein Werk darüber gelesen und Nils ist der ganz große Spezialist für Stanley Kubrick, hat aber vieles andere gemacht. Ich habe kurz recherchiert, du hast auch ein weiteres, sehr umfangreiches Werk über die Transformation oder wie nennt ihr das, Synchronisationsprobleme geschrieben. Wie sind wir als Publikum eigentlich unwissend oder wie müssten wir uns bilden, um da aus diesem Bereich etwas wirklich zu verstehen? Denn es ist ja eigentlich eine kleine Lüge, da spricht ein Mensch Englisch und ein Schauspieler kann sehr geschickt sein und sozusagen auf das Bild seine deutsche Sprache zum Beispiel projizieren. Aber es ist sau schwer und wir müssen diese Lüge an irgendeinem Punkt vergessen, um das dann intuitiv zu erfahren. Also das ist dein großes Gebiet. Und Nils Peiler ist im Augenblick in charge of Metropolis. Also Programmleiter und du hast alle Filme von Ligeti, die Vertonungen sind, quasi nachträgliche Vertonungen von Stanley Kubrick gezeigt. Dazu gehört Shining, dazu gehört Eyes Wide Shut und natürlich 2001. Also wir haben letzten Endes sozusagen zwei Positionen. Der Klaus hat wirklich grundständig komponiert, neu komponiert, in Zusammenarbeit mit den Filmemachern, Filmemacherinnen. Und du hast erzählt, auch in dem Vorspann zu 2001, wie das bei Kubrick ablief. Kubrick oder seine Frau Christiane hat gefunden Aufnahmen von George Ligeti. Atmosphäre heißt ein großes Werk, das kommt gleich zu Anfang von 2001. Oder das Requiem, wenn denn die Astronauten auf dem Mond sind und da sehen sie diesen Supercomputer, sie nähern sich und da kommt also am Ende ein schriller Pfeifton aus dem Tonstudio, aber vorher ist ein Rauschen von, ich glaube, 44 Menschenstimmen aus dem Requiem von George Ligeti. Und du hast, da bin ich dir so dankbar, einen ganz großen Teil deines Werkes der Musik gewidmet. Ja, jetzt ist es so, ich bin also sowas von unbelesen, was überhaupt diese Möglichkeiten von Filmmusik betrifft. Ich habe jetzt gerade einen Doris Dörrie-Film gesehen, darauf hat mich der Nils aufmerksam gemacht. Du hast aus deinem Repertoire des Metropolis-Kinos jetzt ausgegraben Paradies von Doris Dörrie. Und ich war vollkommen fasziniert, Klaus, weil es gibt, ich kenne dich als Komponisten, ich kenne dich viel zu wenig als Filmkomponisten. Also ich war fasziniert, weil, ich habe dir das schon ganz spontan gesagt, diese große Innerlichkeit, die du erzeugst, dass wir einsteigen in die Seele der komplexen Protagonisten dieses Films. Da hilfst du. Oder ist das eine Naivität, wenn ich sage, das ist eine dienende Funktion, die ich bin ein bisschen frech, die Musik hat oder hab, wie hast du mit Doris Dörrie das gebaut?
Also mit Doris Dörrie war das gar nicht so einfach, weil sie nicht viel sagte, was ich machen soll. Sie hatte dann Vorstellungen von Musik, die sie viel beim Drehen gehört hat. Zum Beispiel nicht bei diesem Film, aber bei dem ersten, den ich gemacht habe, da sagte sie, also ich möchte so eine Mischung von Matthäus Passion und Bruckner Symphonie. Das war's.
Das war Männer, der Film Männer wahrscheinlich.
Das war Männer, ja.
Ja, ja.
Und ja, habe ich gedacht, Matthäus Passion. Da ich ja sehr mit dieser Kirchenmusik vertraut bin, musste ich mich innerlich ein bisschen davon lösen, was sie eigentlich meinte, aber ich habe dann ein Stück geschrieben für Streicher und Solotrompete. Das hat ihr dann gefallen. Also die Regisseure, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind sehr unterschiedlich an mich herangetreten oder was ihre Ideen waren. Zum Beispiel Peter Lilienthal, ich habe auch was eine Musik mitgebracht, leider nicht den Film, der lehnte es ab, mir zu sagen, also von dieser Stelle, von diesem Bild bis jetzt sagen wir mal, bis zu diesen 2 Minuten höchstens, sollst du was komponieren, sondern er sagte einfach, ich schilder dir die Szene, du erfindest was, ohne dass ich den Film sehe. Er wollte meine Fantasie anregen und mich nicht mit den Bildern festlegen. Das fand ich sehr interessant. Wir haben viel in der Kirche, oder er mochte es sehr, mit der Orgel zu arbeiten, wenn ich da improvisierte in St. Johannes, und stand er hinter mir und sagte, spiel einfach. Und das waren dann oft Musiken von einer Stunde unter Umständen, und er hat dann sich irgendwie eine Stelle rausgesucht, die er mochte.
Du sagtest, du hast etwas mitgebracht von einem Lilienthal-Film an Sound.
Ja, habe ich. Das wäre von meiner CD die Nummer 6. Die ist leider etwas schnell ausgedreht am Schluss. Das ist ein Film, ein israelischer Film, Angesichts der Wälder. Da geht es darum, dass, also Sie können sich alle vorstellen, dass der Wald in Israel was ganz Kostbares ist. Und es gibt eine Erzählung, wo der Wächter über diesen Wald immer mit dem Fernrohr steht, ob alles in Ordnung ist. Und eines Tages entdeckt er, dass der Wald brennt. Das sind ja so, wenn Sie mal in Israel waren, wenn man nach Jerusalem rauffährt, sind das so sehr niedrige Bäume. Und eines Tages fing der Wald an zu brennen. Das wurde gelegt. Und für diese Strecke wollte er Musik. Und das ist jetzt, hat ein Schlagzeuger, unser Sohn Stefan Krause, und der Trompeter Matthias Höfs.
Ach, wirklich?
Der stand in der Sakristei, ich an der Orgel, und dann haben wir das Herr Lilienthal hinter mir. Das ist dieses Stück jetzt, wo der Wald anfängt zu brennen. Nee, das müsste von Angesichts der Wälder ist die CD. Die liegt da auf dem, Entschuldigung. Sie sagten, das könnten Sie einfach so abspielen. Hier die Nummer 6. Ist das kompliziert? Zur Filmmusik bin ich gekommen wie ein, ja, auf Umwegen, weil es, wie ich arbeitslos war nach dem Studium und keine Orgelstelle frei war, da habe ich fürs Deutsche Schauspielhaus Musik gemacht, und davon gab es eine kleine Single-CD, und die hörte Peter Lilienthal und dann auch Doris Dörrie, und das hat mich zur Filmmusik gebracht. Ich habe mich nie darum beworben. Das war natürlich für mich sehr angenehm.
Thank you.
Also davon hat Daniel Lüdenthal einen kleinen, sozusagen ein Exzerpt draus genommen? Oder
ja, ja.
Was dann
für die
passte?
Stelle, wo der Wald immer mehr anfängt zu brennen und ja. Die Menschen ganz aufgeregt werden, die da.
Ja, also du warst sozusagen völlig frei. Du hast deine Musik komponiert.
Ich habe meine Musik
aufgenommen.
Gemacht. Ja.
Genau, und er hatte ein Band, das geht wahrscheinlich noch viel länger. Du sagtest eine halbe Stunde oder so.
Ja.
Und dann ist das ein Angebot für den Filmemacher.
Ja.
Ich nehme daraus etwas, was dann auf meine Bilder passt.
Ja. Er hat es mir geschildert, die Szene, das natürlich schon.
Ja, das erstmal. Also du wusstest, worum es ging.
Ja.
Ja. Hat ja auch mit Kirche, St. Johannes, Jerusalem irgendwie zu tun. Ich habe auch mal diesen langen Weg rauf, aus Tel Aviv hoch gefahren. Und man weiß, da ist Busch, da ist Trockenheit und wie das da aussieht. Also ach, sehr, sehr spannend.
Ja, das war spannend, ja.
Vielleicht machen wir jetzt den kleinen Schwenk zu Nils Peiler. Also wenn du dieses Konzept hörst, die Freiheit, die beide haben, der Filmemacher, der in dem Fall nach der Musik kommt, und der Komponist, der einfach gestaltet, wie es bei ihm sozusagen webt im Kopf. Ist das etwas, was dir öfter sozusagen widerfahren ist oder wo du gesehen hast, das machen verschiedene Komponisten mit Filmemachern so, oder mir kommt das sehr, sehr apart vor, weil die Freiheit auf beiden Seiten steht. Also wie sieht das aus?
Also sicher, es gibt ja ganz unterschiedliche Wege, Filmmusik zu kreieren. Ich finde das ganz spannend zu hören, aus erster Hand, auch sicherlich ganz unterschiedlich, je nachdem, in welcher Konstellation zusammengearbeitet wird, was für ein Film am Ende stehen soll. Und teilweise haben die Filmemacherinnen und Filmemacher ganz präzise Vorstellungen von Anfang an oder haben vielleicht sowas wie Kubrick das ja auch hat, einen vorläufigen Soundtrack sich schon mal gebastelt. Wobei man im Fall von Kubrick eben auch sagen muss, das hat sich im Laufe seiner Karriere erst entwickelt. Also kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Ich finde es ganz spannend. Also wir hatten jetzt gerade vor ein paar Monaten einen Musiker zu Gast, Irmin Schmidt, Gründungsmitglied der Band Can, und er ist auch über Umwege zur Filmmusik gekommen, und er hat zum Beispiel auch mit Wim Wenders zusammengearbeitet, und Wenders hat ihm den Film nur erzählt, den er vertonen sollte in einer wirklichen Übernachtaufnahmeaktion. Es gab auch technisch erstmal gar nicht die Möglichkeit, eine Schnittkopie vorzuführen, und Irmin Schmidt hat daraufhin improvisiert und über Nacht die Filmmusik aufgenommen. Das gibt es durchaus. Also das ist jetzt kein Einzelfall in der Filmgeschichte. Wobei man, wenn man das jetzt mal so filmgeschichtlich einordnen möchte, im Mainstream-Kino natürlich heute beides vorfindet. Also sowohl die klassischen, ich sag mal, durchorchestrierten Auftragskompositionen und aber auch sehr viele präexistente Musiken, die zusammengestellt werden. Und dann gibt es eben nicht nur den Filmcomposer oder die Filmcomposerin, sondern eben auch den Musical Supervisor, der dann eben Playlists zusammenstellt, was auch eine Kunst ist für sich, aber beides ist sehr populär im Moment.
Wie sieht es aus eigentlich beim Schnitt dann? Ist der Komponist dann wieder dabei?
Ja.
Dann lädt dich Lilienthal ein, komm mal, und jetzt machen wir das schön.
Also das finde ich sowieso eigentlich das Spannendste und manchmal für den Musiker auch ein bisschen enttäuschend, weil man die Musik plötzlich eine ganz andere Rolle spielt. Dann kommt die Atmosphäre dazu, dann kommen die... Dann sagt der Regisseur zur Cutterin, jetzt mach mal bitte die Sprache ein bisschen lauter und die Atmosphäre leise und die Musik vor allem auch leise, damit man den Text versteht. Also das bekommt einen ganz anderen, plötzlich einen anderen Stellenwert, die Musik, für den Komponisten. Man muss sich damit anfreunden, weil der Filmregisseur hat natürlich, oder die Regisseurin hat natürlich die Oberhand.
Ja.
Für mich, wenn ich das noch sagen darf, ist einer der beeindrucklichsten Szenen, wie das Alfred Hitchcock in Das Fenster zum Hof gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen. Da gibt es eine Hausecke und der James Stewart liegt ja da mit seinem kaputten Bein und guckt also immer in das Haus gegenüber. Und es erwächst eine Spannung aus, man kann sich es als Zuschauer kaum erklären, weil in dieser Hausecke gibt es einen kleinen Durchgang zur Straße und dann hört man Frauen mit ihren Stöckelschuhen der damaligen Zeit gehen und keine Musik. Und man atmet wirklich mit, schwer, mit dem, was passiert jetzt in diesen Fenstern. Aber es ist nur die Atmosphäre dieser kleinen Hausecke zur Straße, wo die Straßengeräusche kommen. Und es ist genial. Davon habe ich viel gelernt, weil man, das ist so sparsam umgesetzt mit der Atmosphäre, mal da ein Ton, da mal ein Sprachfetzen oder so. Aber was das für eine Wirkung haben kann.
Ja, also ich denke jetzt, wo du das erzählst mit Ecke, an Mulholland Drive von David Lynch,
ja,
wo das Monster kommt. Also es ist davor sozusagen nichts an Sound. Es ist sozusagen eine vollkommene Ruhe, die sozusagen rein suggeriert wird in den Zuschauer.
Ja.
Und dann kommt einfach so ein Schreckensmoment. Also okay, Hitchcock war natürlich der große Meister, aber David Lynch nicht minder. Also
ich finde das spannend, also wenn ich da gerade ansetzen darf. Auch Manfred, weil du das eben eingangs schon gesagt hast, in Bezug auf 2001 mit den Geräuschen, was das natürlich auch mit der Musik macht im Zusammenspiel. Also jetzt bei Ligeti und dem Kyrie aus dem Requiem und dann dieser schrille Ton, der drüber kommt. Oder wie jetzt hier bei Bernard Herrmann, also so quasi Hitchcocks Stammhaus- und Hofkomponisten und Fenster zum Hof, was das ausmachen kann auf einmal, das Umfeld auch, das würde mich vielleicht auch noch ein bisschen näher interessieren, so im Zusammenspiel. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch im Gestaltungsprozess, wenn man am Film arbeitet und die Musik dann auf einmal in der vorläufigen Mischung hört, ganz, ganz interessant sein muss als Musiker.
Ist es auch, sehr spannend. Also ich besinne mich bei dem Film 40 Quadratmeter Deutschland von Tevfik Pasha, eine türkische Frau, die von ihrem Mann immer im Zimmer gehalten wird und nicht raus darf. Und dass die Frau von Tevfik Pasha bei der Mischung, wo ich dabei war, plötzlich ganz entsetzt war. Die ist ja gar nicht mehr einsam, sagte sie plötzlich. Die Musik ist viel zu stark und die Atmosphäre von draußen ist zu stark. Also dieses Einsamkeitsgefühl dieser Frau in diesem Zimmer war plötzlich weg. Bis man das wieder hergestellt hatte, und da wurde die Musik auch da an der Stelle wieder rausgenommen, was ich gut verstehen kann, weil das war ja die Aussage des Films, diese Einsamkeit.
Also diese großen Suggestionen, diese Kraft, die Klang tatsächlich im Film erzeugen kann, weil wir kanalisiert werden durch ein Bild, was wir vorher sehen, oder vorherige emotionale Situationen. Das ist etwas ganz anderes, als wir als Komponisten in einer reinen Klangwelt überhaupt je erzeugen könnten. Der Film lebt natürlich davon, dass wir also die Schnitte in uns selbst erzeugen. Wo stehen wir? Wo ist unsere Unruhe eigentlich oder Ruhe, die wir dann erzeugt bekommen, diese ganze illusionäre Welt? Nils, vielleicht kannst du dazu etwas sagen, weil genau das macht den großen Film eigentlich aus. Wir tauchen hinein, wir vergessen oft die Musik, weil sie sozusagen in uns internalisiert ist. Wir weben in der Musik, wir leben aus einem Klang, den wir gar nicht mehr hören. Die Bilder sehen wir noch, oder?
Naja, Film ist per se ein synästhetisches Erlebnis. Es sind mehrere Künste, die zusammenkommen, schon von Anfang an der Filmgeschichte. Also selbst der Stummfilm ist ja nie stumm gelaufen, sondern ist mit Musik begleitet worden, mit Geräuschen begleitet worden, mit einem Erzähler, mit auch hier schon am Anfang voraufgenommenen Aufnahmen, die Stummfilme begleitet haben, oder kleinen Ensembles bis hin zum großen Orchester oder dem klassischen Stummfilm-Pianist, wie wir das heute auch noch kennen. Also da kommen viele verschiedene Künste zusammen und Musik ist da eine ganz wichtige Ebene, ein ganz wichtiges dramaturgisches Mittel auch für die Durchgestaltung eines Films, ganz klar.
Frau Bergmann, Sie haben mir erzählt von der Gruppe Can und von Imre Schmidt. Und ich bin so froh, dass ich da gewesen war, weil das ist auch so ein Teil, also in meiner Jugend gab es die Gruppe Can und das war ein dickes Ding damals, also Rock-Music und zwar improvisierte Rock-Music. Ich meine, der Imre war immer eigentlich, fast immer, außer einem Orchesterstück, das auch im Film vorkommt, ein Improvisator, also aus einem Moment lebend. Und ich kann mir vorstellen, dass Wim Wenders auf diese Weise sozusagen eine Schiene Rock-Improvisation zu haben, toll sich raufsatteln kann. Ich habe aber, Klaus, bei dir jetzt, bei der Aufnahme, die wir eben gehört haben, eigentlich die Vorstellung, dass das komponierte Musik ist, weil der Matthias Höfs liebt es, Noten zu spielen. Ja. Ich weiß nicht, ob er überhaupt improvisiert. Du hast das aufgeschrieben,
ja,
oder?
Ja, das habe ich aufgeschrieben. Ja, ja. Nicht, was ich selbst auf der Orgel gespielt habe. Das hatte ich so irgendwie nicht im Kopf. Es war mir zu kompliziert. Ja, ja. Das muss ja meistens sehr schnell gehen mit der Filmmusik.
Ja. Aber für den Matthias und auch für deinen Schlagzeuger, das waren Parts, die du notiert hast.
Das war notiert,
ja. Also ich glaube, diese hochspannende Mischung zwischen ich baue ganz strukturell und ich lasse laufen, das muss ein Filmregisseur wahrscheinlich zusammen mit einem Musiker sehr, sehr sorgfältig bauen. Denn am Ende, du hast erzählt, ich gehe kurz zurück auf den Lilienthal, was du gesagt hast, ihr baut ja dann doch außerordentlich genau. Es muss emotional den Punkt treffen, würde ich
mal
denken.
Ja, das stimmt. Ja, das ist schon richtig.
Und das habe ich auch erlebt eigentlich bei dem Doris Dörrie-Film Paradies. Ja. Also es ist so genau, es kommt sogar ganz genau, ich weiß nicht, sie muss dann auf deine Musik zu bestimmte Bildwechsel auch geschnitten oder haben, aber sie hatte ihre Cutterinnen, die dann wahrscheinlich mit ihr zusammen das machen.
Ja, ja.
Also hochspannende, synästhetische Situationen, wo man einfach, wo ich diese Perfektion liebe. Wahrscheinlich darf ich sie gar nicht sehen, sondern es soll fließen, es soll, ihr wollt eigentlich einen Raum der Emotionen bauen. Aber es ist sowas von präzis gebaut aus einem Fluss von Bildern, von Musiken. Ich mag diese sozusagen fast, was ist das, auch wieder synkretistische Vorstellung zwischen Chaos und Ordnung.
Ja.
So sah ich das in Paradies.
Ja, ja, ist richtig.
Wunderbar, auch die Schauspieler fließen ja. Wir sind Menschen und wir haben ein Gesicht. Und wir können das Gesicht ja nicht auf die Zehntelsekunde verändern oder so. Da wird etwas genommen und sowas von genau gebaut. Es ist eine Konstruktion, so ein Film.
Ja, das ist schon spannend.
Also bei Stanley Kubrick ist es ganz klar. Also du hast dein ganzes Werk über die Konstruktion gebaut. Das war... Ligeti hat etwas ganz Interessantes gesagt. Du hast mir, Reinhold, erzählt, du hast einen Film gesehen, Arte, über Ligeti. Und da hat Ligeti einmal ganz kurz gesagt, der Kubrick, der war genauso ein Monster wie ich. Also ich sehe Kubrick als Präzisionsmonster.
Ja. Da ist sicherlich was dran. Also von dem, was ich weiß über Kubrick aus dem Nachlass zum Beispiel, wie er gearbeitet hat, er hatte eine sehr präzise Vorstellung. Er hat einen unglaublichen Perfektionismus an den Tag gelegt. Er hatte auch ein großes Kontrollstreben, also er hat in alle Bereiche seiner Produktion hineingefunkt, um das mal so zu sagen. Also auch eine Ausnahmestellung gehabt als Regisseur, also für große Hollywood-Major-Studios wie jetzt bei 2001 Metro-Goldwyn-Mayer oder dann später Warner Bros. Viele Jahrzehnte lang gearbeitet, aber das Recht am Endschnitt gehabt, was kaum ein Regisseur hat, also wirklich die totale künstlerische Kontrolle seines Werks bestimmt, was innerhalb von so einem Studiosystem sehr selten ist. Und das auch sehr früh in seiner Karriere schon mit einem sehr großen Ego eingefordert. Aber ich finde es noch spannend, was du eben auch gesagt hast, das Vergessen machen oder das Vergessen lassen vielleicht auch des filmmusikalischen Einsatzes. Also bei Kubrick zum Beispiel haben wir jetzt gerade am Samstag Eyes Wide Shut, seinen letzten, erst posthum veröffentlichten Film bei uns im Metropolis Kino als Abschluss dieser filmischen Begleitreihe zu Ligeti 100 gezeigt. Und da macht er etwas als ganz bewusste Geste, was man normal nicht macht. Man weist nämlich extra darauf hin, dass es Musik ist, die eingesetzt wird, die man jederzeit stoppen kann. Also Kubrick eröffnet den Film mit einem Walzer in Moll von Dmitri Schostakowitsch, der auch durch Eyes Wide Shut dann extrem popularisiert wurde aus einer Jazz-Suite aus dem Jahr 1938. Ein ungewöhnlicher Walzer, oft als trauriger Walzer in Moll gelesen. Und dieser Walzer ist so als Rahmen um den Film gespannt. Also er ist über den Vorspanntiteln und er kommt auch beim Abspann wieder und er kommt auch während des Films wieder. Und die Titel kommen am Anfang, der Vorspann, die großen Namen, ein Stanley Kubrick-Film, dann kommt die erste Spielszene und das Ehepaar, gespielt von Nicole Kidman und Tom Cruise, machen sich fertig, um auszugehen an diesem Abend. Und was macht Tom Cruise? Er drückt die Stopptaste am CD-Player und der Schostakowitsch-Walzer hört abrupt auf. Und das ist natürlich so eine wunderbare selbstreflexive Geste zum Ende in Kubricks Spätwerk, wo er auf diese präexistente Musik dezidiert hinweist.
Naja. Also es ist unglaublich spannend, wenn wir Ligeti versuchen, von dieser Warte auch rüberzuziehen zu seiner Frühzeit, die wir gehört haben mit den 100 Metronomen. Ligeti mochte eigentlich nicht improvisieren, aber er sagte eigentlich, möchte er lieber sehr präzis Kontrapunkt. Er liebte Johann Sebastian Bach, wie du auch, wie ich auch, wie wir alle wahrscheinlich. Also er wollte sozusagen dieses Niveau des wunderbar Gebauten wieder erreichen. Hat er nie erreicht. Ach, er hat so ein schweres Schicksal gehabt. Er war, je älter er wurde, desto unzufriedener mit sich selbst. Also niemand konnte ihn letzten Endes trösten. Also Bach ist nicht erreichbar. Aber er wollte genau das. Auf der anderen Seite war Ligeti. Und deswegen komme ich jetzt auf diese zweite Schiene eigentlich von uns allen, die wir irgendwo künstlerisch tätig sind. Es geht nicht, dass wir nur konstruieren. Es gab mal zwei Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war Schönberg und das war Hauer. Und der Hauer hat eine 12-Ton-Technik gebaut, die rein konstruktiv ist. Der Schönberg hat eine 12-Ton-Technik gebaut, die wirkte dann auch weiter auf seine Schüler und bis heute, die immer sozusagen eine Flexibilität des Momentes mit transportiert hat. Also sie waren nicht wirklich rein konstruiert. Also wir müssen schauen, dass wir genau diese beiden sozusagen Möglichkeiten unseres Lebens eigentlich als Künstler beibehalten. Ich wundere mich ein bisschen immer wieder über Stanley Kubrick. Du hast es erwähnt und in deinem Buch auch sehr, sehr präzis geschrieben, dass Präzision sein Anliegen war. Zum Beispiel ein ganz später Film. Er wollte mal Napoleon machen. Hat er, glaube ich, überhaupt nicht gemacht. Ne? Da gibt es einen Zettelkasten. Also wäre es wahrscheinlich erhalten, würde ich mal denken. Ne? Gibt es ein Kubrick-Museum inzwischen?
Leider nicht, aber es gibt eine Ausstellung über Kubricks Werk. Die tourt immer noch um die Welt. Das ist eine der erfolgreichsten ersten Filmausstellung aller Zeiten. Die ist 2004 das erste Mal in Frankfurt im Deutschen Filmmuseum und im Deutschen Architekturmuseum gezeigt worden. Und die ist immer noch unterwegs. Und das ist ganz spannend. Und da ist zum Beispiel auch der Napoleon-Zettelkasten dabei. Das sind also Materialien aus dem Nachlass. Und es gibt ein schönes, mit einem sprechenden Titel versehenes Buch aus dem Taschenverlag in Köln, The Greatest Movie Never Made. Also er hat sich einfach dran verhoben, muss man so sagen. Das sollte das Folgeprojekt nach 2001 schon werden, also Ende der 60er Jahre, 68, hatte Kubrick mit 2001 einen wahnsinnigen Erfolg. Und er wollte wieder beim selben Studio, Metro-Goldwyn-Mayer, damals eines der größten Studios, aber gerade eben auch in einer empfindlichen Umbruchphase. New Hollywood ist auf den Plan getreten, das alte Studiosystem war am Kollabieren, war das Studio nicht mehr so risikofreudig auch. Und das Projekt ist nicht vollendet worden. Und er wollte das machen, aber es kam nicht dazu. Und das Kuriose ist, dass in der Zwischenzeit immer wieder Versuche gestartet wurden, auch auf Kubricks Vorarbeiten, diesem Napoleon-Projekt gerecht zu werden. Und aktuell ist es so, dass Steven Spielberg als Nächster sich daran versuchen möchte. Wobei man dazu sagen muss, Spielberg und Kubrick waren sehr gut befreundet. Und Spielberg hat es schon im Positiven ausgedrückt geschafft, einen Kubrick-Film, der auch nicht vollendet war, der vorbereitet war, nämlich AI, Artificial Intelligence, im Jahr 2001 zu realisieren. Und das hatte Kubrick über Jahre vorbereitet und das ist dann ein Spielberg-Film geworden. Mal gucken, ob Spielberg jetzt gelingt, Napoleon zu machen. Ich bin sehr gespannt.
Spannend. Also es ist so interessant bei Kubrick, manchmal wollte er auch eine unglaubliche Weichheit suggerieren. Also wenn ich denke an Schuberts Klaviertrio, was er verwendet hat in Barry Lyndon, war es, also das ist sozusagen eine Gegenschiene vielleicht zu seiner fast Megalomalie, selbst eine Art Maschine zu sein und so präzis wie möglich. Du bist Klaus, ja. Wir müssen gleich deinen Filmausschnitt sehen. Ach so, ja. Du bist ja sozusagen der Mensch, der für mich die Verkörperung einer komplexen Innerlichkeit, Weichheit, das bist du für mich, das bist du in deiner Musik, selbst wenn du Jazz machst, denn du hast ja auch Jazz-Ensembles, es ist sozusagen immer etwas Menschliches. Und du hast, wenn du zusammengearbeitet hast mit deinen Filmemachern, letzten Endes vielleicht immer diese Komponente gesucht und du bist gesucht worden, vermute ich, aufgrund deiner großen Suggestion von, wir können doch auch ein weicher Mensch sein. Ich habe vorhin gesehen den kleinen Ausschnitt deines Filmes, wo es auch darum geht, Mann-Frau-Beziehung. Wollen wir darauf mal eingehen?
Ja, das können wir. Das ist aus Kirschblüten-Hanami, das ist der Moment, wo der Mann, der Ehemann morgens im Hotelzimmer an der Ostsee entdeckt, dass seine Frau im Schlaf irgendwie ist sie gestorben. Sie war, der ging es schon vorher nicht gut. Und dann ist sofort der Schnitt von dem Hotelzimmer an die Ostsee und er steht mit dem Rücken. Und dann gibt es mehrere Szenen, die aufeinander folgen. Auch die Beerdigung und so weiter. Und dann wieder an der Ostsee gehen die Kinder von den beiden spazieren. Und diese Szenen sollte ich alle zusammenfassen. Ihre Vorgabe war nur, lass es irgendwie sehr ruhig fließen und Cello wollte sie und Klavier. Und ich habe ja meistens bei der Arbeit, kriege ich einen Rohschnitt, das war auch diesmal so, das ist hier einer, den stelle ich mir dann aufs Klavier und versuche das zu machen.
Also das wäre in dem Fall eine Improvisation am Klavier?
Nee, das ist dann doch komponiert. letzten Endes. Aber die Anfänge sind natürlich erstmal überlegend. Und dann schicke ich ihr das zu und dann sagt sie, ja, das ist die richtige Richtung.
In der Richtung, ja.
Komponiert. Ja. Das ist aber jetzt komponiert.
Und für Cello sowieso. Weil du
Cello kannst, und Klavier, ja.
Ja, du kannst endlos improvisieren, ich kenne dich, aber wenn du einen Musiker dazu holst, dann muss es schon sehr genau gebaut sein.
Muss es sehr genau sein, ja. Das wäre jetzt die, was du überspielt hast, Emilio, für den Film.
Karl ist gerade angekommen.
Ist mir so ruhig.
Dass sie da drin liegt, in dieser Kiste da. Ich hab sie so lange nicht mehr gesehen, jetzt sehe ich sie nie mehr. Jetzt hab ich so was. Also, wenigstens zu mir mal nach Tokio hin können. Ich hab nichts für sie getan. Jetzt kann ich nichts mehr da.
Wir müssen uns jetzt um meinen Papa kümmern.
Wie soll ich das bitte schon machen?
Ja, ich weiß.
Ja, das ist schon ergreifend. Also, ja. Bevor wir vielleicht zu einer kleinen Fragerunde kommen, weil wir haben hier wirkliche Spezialisten gerade auf der Bühne. Nils, ich wollte eine ganz persönliche Frage stellen. Wie kommst du überhaupt dazu, diese Wissenschaftlichkeit auf den Film oder das zu verbinden? Wie, darf ich dich persönlich fragen, wie kamst du dazu?
Naja gut, ich habe den Film, du hast das eben schon selber persönlich beschrieben, Anfang der 70er Jahre war er relativ populär. Da war ich noch nicht auf der Welt, aber ich habe ihn natürlich auch irgendwann zum ersten Mal gesehen. Da war ich 11 Jahre alt. Mein Vater hat mir einen Fernsehmitschnitt des Films gezeigt und er hat auch auf dem kleinen Bildschirm sehr eindrücklich gewirkt. Und es war so, dass ich erstmal damit klarkommen musste, erstmal 10 Minuten danach im Fernsehsessel gesessen habe und das erstmal sacken lassen musste. Und dann habe ich ihn mit 13 Jahren zum ersten Mal im Kino gesehen, 2001. Das war damals im titelgebenden Jahr 2001. Also da gab es einen großen einen Re-Release, eine Wiederveröffentlichung, als er ins Kino kam. Und kleine Anekdote am Rande, da hätte ich ihn eigentlich gar nicht sehen dürfen, weil die Jugendschutzbestimmungen so waren, dass ich ihn alleine eigentlich nicht hätte sehen dürfen. Die Kassiererin hat mir trotzdem die Kinokarte verkauft und hat gesagt, das muss der Vorführer entscheiden. Und der Vorführer hat gesagt, das ist ein Film, den musst du auf der großen Leinwand gesehen haben. Und ich drücke zwei Augen zu und seitdem mag ich Vorführer.
Darf ich da eine kleine Zwischenfrage stellen? Gerne. Weil Frau Bergmann hatte etwas Entscheidendes gesagt jetzt zu der 35mm-Version, die du gezeigt hast. Die Farben sind so wunderbar. Sie sind so viel besser als in der digitalen Fassung, die ich auch 2001 gesehen habe. Also es war sozusagen ein Umschnitt auf DVD. Ich weiß nicht, wie das oder was, welche Medien ihr habt.
Also das war jetzt eine 35mm-Kopie aus diesem Schwung, aus dieser letzten analogen Wiederveröffentlichung. Jetzt sind wir bei der sehr technischen Seite, aber das gehört natürlich beim Kinomachen auch dazu. Und der Film ist 2018 ein letztes Mal bislang analog ins Kino zurückgekommen auf 70mm-Kopien. Da gab es auch eine große Kampagne. Also da hat die Kubrick-Family dann in Cannes diese neue sogenannte Unrestored Version präsentiert, also keine Restaurierung. Und Christopher Nolan hat die beaufsichtigt, also auch mit großen Namen wurde geworben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ganz bewusst für diese 35mm-Kopie entschieden und es ist schön, dass das auch so positiv aufgenommen wurde. Ich weiß auch aus anderen Rückmeldungen, dass die Leute das bei uns im Publikum zu schätzen wissen, dass wir diese analoge Aufführungspraxis noch aufrechterhalten. Es gibt kaum noch Kinos, die das machen. Und wir haben noch zwei Projektoren, mit denen wir also abwechselnd diese Rollen zeigen können, ganz klassisch im Überblendbetrieb. Alle 10 bis 20 Minuten muss dann von der einen Rolle auf die andere gewechselt werden. Das macht dann die Vorführerin oder der Vorführer. Und diese Kopien, die sind mit einer großen Sorgfalt nochmal hergestellt worden und von der Lichtbestimmung sehr schön. Und ich muss ehrlich sagen, bei den Digitalisierungen der Kubrick-Filme, das betrifft jetzt nicht nur 2001, sondern auch andere Titel. Am prekärsten finde ich das bei A Clockwork Orange. Aber auch Barry Lyndon ist ein schwieriger Fall zum Beispiel, weil es da auch sehr auf diesen feinen Look ankommt. Da ist mit viel Unschärfen gedreht worden, auf einem bestimmten Farbmaterial. Das digital zu reproduzieren ist nicht so einfach. Und wenn wir gute Kopien zeigen können, dann machen wir das gerne. Man kann auch sagen, das ist eine Art von werketreuer Aufführungspraxis, das kennen wir in der Musik auch. Und das ist ein Attribut, was wir uns gerne dann auch auf die Fahnen schreiben, einen Film so zu zeigen, wie er ursprünglich gedacht war in dem Produktionsformat. Aber es wird immer schwerer. Und da du die Farben ansprichst, also Kopien verändern im Laufe der Zeit ihre Farben oder zumindest alte Filmkopien. Die Farben verblassen, die Kopien werden immer weiter abgenutzt und es werden kaum noch neue Kopien hergestellt. Das ist sehr aufwendig und die digitalen Fassungen der Kubrick-Filme finde ich nicht alle so überzeugend. Also da sind auch einige Sachen abgenommen worden, die ich sehr kritisch sehe. Zumal das Problem ist, wenn man eine analoge Kopie hat und die ist in einem guten Zustand, dann ist die sozusagen einzigartig für sich genommen. Man hat eine andere Kopie aus der gleichen Produktion und die hat vielleicht andere Macken, die sieht ein bisschen anders aus, die ist vielleicht häufiger gelaufen, die ist anders abgenutzt. Wenn ich aber eine digitale Kopie habe, die sieht natürlich auch leicht anders aus, je nachdem, welches Setting ich im Kino habe, aber es ist im Prinzip dasselbe Ausgangsmaterial. Und wenn da irgendwelche Schäden drin sind, werden die quasi überall reproduziert. Und das ist leider, wenn die Digitalisate nicht so gut gemacht sind, ein großes Manko. Mhm. Und deshalb versuchen wir, das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, wenn es geht, gute Kopien zu spielen.
Ja. Haben wir vielleicht jetzt gerade aus dem Publikum auch weitere Fragen an Nils Peiler und Klaus Banzer? Also ich lade Sie sehr herzlich ein dazu. Und vielleicht können wir, Frau Janssen, ein bisschen ein Grundlicht jetzt in den Saal bekommen. Ist Frau Janssen erreichbar gerade? Ah, das macht Camillo. Dankeschön. Weil ich sehe Sie praktisch gar nicht. Denn vorne sehe ich jetzt den Reinhold. Reinhold Engberding, bildender Künstler, ja.
Am Ende haben die beiden
Ja, gerne. Also in 2001 sind das 4 Ligeti-Stücke tatsächlich, die verwendet werden. Das sind alles damals noch recht junge Stücke gewesen. Also der Film ist zwischen 1964 und 1968 entstanden. Kubrick hat ziemlich genau 4 Jahre an 2001 gearbeitet, gemeinsam mit seinem Co-Drehbuchautor Arthur C. Clarke, dem bekannten Science-Fiction-Autor, und vielen, vielen anderen. Und die 4 Ligeti-Stücke in 2001, das ist das bereits erwähnte Atmosphäre. Damit fängt der Film an, mit einer musikalischen Ouvertüre, erstmal ohne Bild. Dann das Kyrie aus dem Requiem, also dieser gemischte, vielstimmige Chor, der so als Leitmotiv verknüpft ist mit dem Monolithen, wie Manfred Stahnke das schon erwähnt hat. Also immer, wenn der Monolith auftaucht, bei den ersten Erscheinungen, dann erklingt auch das Requiem. Dann die Sphäre des Mondes ist von Lux Aeterna von Ligeti untermalt. Und dann gibt es noch ein Stück, das ist sehr stark verfremdet worden, das 4. elektronisch verfremdet worden. Das ist kaum zu erkennen und sind auch nur kurze Passagen, das ist Aventure. Und für keines dieser Stücke hat Kubrick damals eine persönliche Genehmigung von Ligeti eingeholt. Er hat diese Stücke lizenzieren lassen, also die Rechte eingeholt, um sie im Film verwenden zu dürfen. Das wurde vom Studio auch geklärt, aber es gab danach einen Rechtsstreit, auch im Zusammenhang, muss man natürlich sagen, mit der extremen Popularität, die der Film erlangt hat. Wir kennen das heute ja im deutschen Recht auch, dass es so eine Art Nachforderungsmöglichkeit geben kann, wenn ein Werk sich auf einmal als viel erfolgreicher erweist und dann eine Nachvergütung gezahlt werden kann. Und Ligeti hat tatsächlich gegen das Studio MGM Metro-Goldwyn-Mayer geklagt und hat auch Recht bekommen, oder man hat sich geeinigt und wurde dafür bezahlt. Kubrick und Ligeti haben sich aber persönlich nie kennengelernt zeitlebens. Also es gab am Ende ein entspannteres Verhältnis, in gegenseitiger Wertschätzung der Leistung des jeweils anderen. Ich glaube, Ligeti war sich schon sehr bewusst von dem, was ich aus seinen Interviews gelesen und gehört und gesehen habe, wie viel er doch auch dieser unkonventionellen Einsätze seiner Musik, die ja gar nicht dezidierte Filmmusik war, verdankt hat. Wie stark Kubrick seine Musik über ein Konzertpublikum hinaus popularisiert hat. Und umgekehrt hat Kubrick eben einmal in 2001 Ligeti als zeitgenössischen Meister der atonalen Avantgarde eingesetzt und dann als Komponisten wie kaum einen anderen im Film. Also es gibt 4 Stücke von Ligeti, er ist extrem präsent, neben anderen großen Namen natürlich, Johann Strauss, Richard Strauss, Khachaturian und ein paar populären Songs. Und bei The Shining ist es dann eher im Hintergrund neben Penderecki und Carlos dieses Lontano, was er dort als unheilbringendes Stimmungsthema einsetzt. Und bei Eyes Wide Shut ist es dann nochmal sehr prominent, würde ich sagen, mit dem Klavierstück, diesem Frühwerk aus 1953 der Musiker Richard Carter. Und das ist zum Beispiel, ich möchte sagen, eingespielt worden von Dominik Harlan, dem Sohn des ausführenden Produzenten und Schwagers von Stanley Kubrick. Also sozusagen, es blieb in der Familie. Und Kubrick war immer sehr, sehr bedacht auf auch eine bestimmte Interpretation. Also schon bei 2001 hat er ganz bestimmte Einspielungen haben wollen, auch von den Ligeti-Stücken, also über die Deutsche Grammophon zum Beispiel, ganz bestimmte Aufnahmen, zeitgenössische Orchester- und Choraufnahmen, die er haben wollte.
Ja, es war ja ganz interessant. Seine Frau, Christiane, hat ja Ligeti gebracht, du hast es erwähnt.
Genau.
Und es ist so spannend, Klaus Banzer hat uns heute mitgebracht, Lux Aeterna, du hast eben erzählt, Mond, Atmosphäre, keine Atmosphäre auf dem Mond, aber das Bild des kalten Mondes, ist es nicht einfach unglaublich, dass da sozusagen eine Idee spontan, vielleicht bei Kubrick, weiß ich nicht, ob es seine Frau war oder er selber, kam, Mensch, ich mach mal zum Mond etwas, was dieses Thema eigentlich Lux Aeterna aus dem Umfeld Requiem letzten Endes bildet. Also da liegt, das ist eine Abspaltung des Requiems. Also insofern, das Requiem kommt vor und Lux Aeterna auch.
Ja.
Du hast uns das mitgebracht. Woran
dachtest du? Interessant ist auch, dass Ligeti selbst über dieses Stück gesagt hat, es ist eine Auflösung von, von Raum und Zeit und Ruhe. Also diese drei Punkte. Und es ist Mikropolyphonie, sagte Ligeti. Aber, und es ist im Viervierteltakt geschrieben und der Takt empfindet man nicht, der löst sich auf quasi durch die Verschiebung der einzelnen Stimmen, die einsetzen. Und es ist genial, weil es entstehen Klang, wirklich Klangbilder in dem Stück. Es bleibt hier immer sehr, sehr, sehr leise. Und Ligeti hat ja auch dahin geschrieben, in der Partitur oben, wie aus der Ferne, was für einen Chor wirklich sehr schwer ist, weil die oft sehr hoch einsetzen müssen, dass es so gut wie unhörbar gelingt, dass die da wirklich dazukommen. Ja, wenn wir das
hören. Ja, das können wir gleich. Aus der Ferne, das ist tatsächlich wirklich fast intuitiv nah an Stanley Kubrick. Aus der Ferne, da lontano, es gibt ein Orchesterstück, Lontano, du hast es erwähnt,
lontano, ja, genau.
Später erwähnt bei und verwendet bei Stanley Kubrick. Aus der Ferne hören wir jetzt eine Musik, die letzten Endes gregorianisch zu beginnen scheint, mit so kleinen Sekunden, aber dann kommt die große Sekunde danach. Ja, genau. Und es webt in einer tonalen Welt, wir sagen Tonalität, aus der alten Zeit. Eigentlich ist da Gregorianik mit drin, aber aus verschiedenen prismatisch beleuchteten Stellen. Also es sind fast Lichter, die wir visuell uns vorstellen können, aber die rein akustisch sind.
Ja, genau. Das ist unglaublich. Emilio, das ist die Nummer 12 auf der CD.
Thank you.
Gott danke, Klaus, dass du das gebracht hast. Also das passt natürlich jetzt irgendwo natürlich auch für Stanley Kubrick. Eine kleine Fragerunde jetzt noch zum Abschluss. Ah, der, ja, genau, das ist gut. Wir haben jetzt ein Mikrofon.
Ich glaube, es funktioniert. Doch, es funktioniert. Ich habe zwei Fragen. Ich glaube, vielleicht die eine Frage habt ihr schon beantwortet, wo wir uns neulich gesprochen haben. Das vierte Stück im Film 2001, wo es eine etwas andere Interpretation, wie hat Ligeti darauf reagiert? Oder habt ihr das schon mal, vielleicht kannst du das einfach erzählen. Ich glaube, er war nicht ganz einverstanden.
Nee, also er war überhaupt nicht einverstanden. Er war regelrecht erzürnt. Also er war erbost, einmal weil er sich übergangen fühlte, dass er überhaupt nicht gefragt wurde. Jetzt muss man dazu sagen, die meisten der anderen Komponisten waren ja nicht mehr zeitgenössische Komponisten, waren nicht mehr am Leben. Und er wurde quasi als präexistente Musik verwendet wie ein Johann Strauss, Richard Strauss, obwohl er eben diese Komposition ja relativ frisch Anfang bis Mitte der 60er Jahre geliefert hatte. Und ich glaube, einerseits rührt diese Enttäuschung schon daher, dass er nicht persönlich gefragt wurde, aber dann gab es sozusagen bei dem vierten und letzten Stück, was auch chronologisch dann innerhalb des Films als letztes verwendet wurde, Aventure, also das ist nach dieser sehr ikonischen Sequenz, die Sternentor-Sequenz, verwendet worden, wenn der Astronaut in einem Raum, an einem unbestimmten Ort, im Roman ist es als Hotelzimmer beschrieben worden, eben im Louis-16-Stil ausgestattet, aber doch irgendwie entrückt mit einem leuchtenden Paneelboden landet mit seiner Raumgondel. Dort erklingt das und sehr stark verfremdet. Und das hat ihn extrem verärgert. Nicht nur, dass er nicht gefragt wurde überhaupt, sondern dass man seine Musik dann auch noch in einer Art und Weise in diesem Fall verwendet hat, mit der er gar nicht einverstanden war. Also mit der Interpretation und auch mit dieser elektronischen Verfremdung und auch das Ausschnitthafte. Also da kam, glaube ich, viel zusammen.
Ja, diese, wenn ich ganz kurz ergänzen darf, also diese Aventure-Szenen sind Schnipsel sozusagen. Ich erkenne dann also den Sänger, das war also wirklich ein ganz imposanter schwarzer Bariton, unglaublich schön, es gibt wunderbare Aufnahmen, aber er kommt nur sozusagen fast halbsekundenweise irgendwie vor. Elektronik ist dann wahrscheinlich auch noch drumherum.
Genau, also sehr stark verfremdet, sehr stark fragmentiert.
Die zweite Frage betrifft Christiane. Das, hatte Christiane wirklich einen so großen Einfluss auf Kubrick, weil sie ist irgendwie ins Zimmer gekommen und hat gesagt, wäre das nicht was für diesen Film, an dem du jetzt gerade arbeitest, ich finde es schön, was auch immer. Und das hatte sie einen weiteren Einfluss, was die Musikwahl angeht in weiteren Filmen? Das würde mich interessieren.
Das ist auch eine sehr schöne Frage. Also ja, sie hatte einen sehr großen Einfluss auf sein Werk. Ich habe schon vorhin so ein bisschen im Scherz, aber nur halb im Scherz gesagt, es blieb in der Familie, als ich Dominik Harlan, den Sohn von Jan Harlan, also Christianes Bruder, Kubricks Schwager, erwähnt habe. Und man muss dazu sagen, Christiane Kubrick, also Stanleys zweite Ehefrau und langjährige über Jahrzehnte Ehefrau und die beiden haben sich sehr früh kennengelernt beim Dreh in München auf dem Gelände der heutigen Bavaria Studios beim Dreh von Path of Glory, Wege zum Ruhm. Und da hat sie einen ganz kurzen Auftritt, damals war sie eine junge deutsche Schauspielerin und sie singt ein Lied, das Lied vom treuen Husar. Und das ist eine sehr rührende, wenn man es negativ formulieren will, kitschige Szene zum Ende von Wege zum Ruhm. Jedenfalls die beiden sind ein Paar geworden und sie ist bis zu Stanleys Tod mit 70 Jahren 1999 an seiner Seite gewesen. Sie lebt heute noch auf dem Landsitz der Familie, den die Kubricks Anfang der 70er Jahre nördlich von London bezogen haben. Das nur als Rahmen. Und Christiane hat auch immer wieder künstlerisch an Kubricks Filmen mitgearbeitet. Also sie hat zum Beispiel als Malerin ganz viele Set-Gemälde auch geschaffen und damit zum Set-Design beigetragen in Eyes Wide Shut. Nicht nur allein, sondern auch ihre Tochter Katharina aus einer früheren Ehe, die aber heute auch den Namen Kubrick trägt. Und Christiane und Stanley hatten zwei Töchter. Eine ist sehr früh verstorben, Anja mit 50 Jahren. Und eine ist noch am Leben, aber da gab es ein sehr auseinandergelebtes Verhältnis über viele Jahre, weil sie bei Scientology war. Vivian ist das kleine Mädchen in 2001, was da zu sehen ist, als Häschen in der deutschen Fassung oder Squirt in der englischen Fassung, mit dem Astronautenvater telefoniert. Und Vivian hat zum Beispiel unter einem Pseudonym Abigail Meade die Filmmusik zu Full Metal Jacket 1987 geschrieben und sollte auch die Filmmusik schreiben zu Eyes Wide Shut, aber für Stanley war das so ein rotes Tuch oder eine rote Linie überschritten, weil sie bei Scientology für die Familie verloren gegangen war für einige Jahre und deshalb hat sie das nicht gemacht. Jocelyn Pugh, eine britische Komponistin, ist dann eingesprungen für die Auftragskomposition. Und Christiane hat tatsächlich eben Ligeti zum ersten Mal im BBC Radio gehört, während Stanley an 2001 geschnitten hat. Und Christiane hatte als Malerin auch Entwürfe geliefert, sehr kunstvolle, sehr, aber auch sehr irdische, außerirdischen Gestalten entworfen, die ursprünglich im Film vorkommen sollten. Also Kubrick hat sich erst im Laufe des Prozesses dafür entschieden, die Außerirdischen nicht direkt zu zeigen, sondern quasi nur indirekt ihre Präsenz durch diesen enigmatischen schwarzen Monolithen. Und es gab auch Aufnahmen, Probeaufnahmen, die gemacht wurden mit Kostümen von außerirdischen Figuren, die nach Christianes Zeichnungen erstellt wurden. Diese Zeichnungen sind erhalten und das heißt, Christiane war eigentlich artistisch immer wieder in Kubricks Filme eingebunden und hat bis zuletzt auch einen sehr großen Einfluss auf sein Schaffen gehabt und insofern, also ja, unbedingt.
Eine Zusatzfrage. Clark, das Buch, kommen bei ihm Außerirdische vor? Ich habe das nie gelesen.
Ja, also man muss dazu sagen, 2001 ist keine klassische Literaturverfilmung oder filmische Adaption eines vorbestehenden literarischen Werks, sondern das ist ein ganz besonderer Fall, dass nämlich das Drehbuch und der Roman parallel entwickelt wurden. Also Kubrick und Clark haben gemeinsam über mehrere Jahre hinweg parallel quasi Drehbuch und Roman entwickelt und sich am Ende dafür entschieden, dass der Roman nur unter Clarks Namen erscheinen soll und das Drehbuch unter beider Namen. Und das ist ganz spannend, weil Kubrick zum Beispiel mit 40% am Umsatz, an den Einnahmen, 40% der Einnahmen von den Romanverkäufen von Clarks Roman zum Film beteiligt war, aber darauf bestanden hat und sich das vertraglich hat zusichern lassen, dass der Roman erst Monate nach dem Film erscheinen darf. Also der Film zuerst steht und da sieht man auch wieder diesen unbedingten Kontrollwillen. Und es gab zwischenzeitlich auch mal die Überlegung tatsächlich, dass beides unter beider Namen erscheint, dass man es nur umdreht. Also quasi ein Roman von Arthur C. Clarke und Stanley Kubrick und ein Film von Stanley Kubrick und Arthur C. Clarke. Der Roman ist letztlich nur unter Clarks Namen erschienen, hat Clarke auch nochmal eine ganz neue Leserschaft beschert und ist dann auch ausgebaut worden im Laufe der Jahrzehnte zu einer Tetralogie. Also nach 2001 kam noch 2010, 2061 bis 3001. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, der Roman expliziert sehr viel mehr als der Film. Er erklärt, er deutet aus und er gibt auch konkretere, spezifischere Beschreibungen für Dinge, die der Film offen lässt. Und ich finde, eine Stärke des Films ist es gerade auch, dass er diese narrativen Offenheiten hat und diese Leerstellen. Das muss man aushalten können, keine Frage. Aber das macht ihn vielleicht auch so reizvoll bis heute, ihn immer wieder auch von neuen Generationen zu schauen, weil sich jeder quasi einen eigenen Reim drauf machen muss, weil nicht alles auserklärt ist und weil man sich eine eigene Lösung entwickeln kann.
Wenn ich dazu was sagen darf, Manfred, ich würde dir raten, das Buch nicht zu lesen, weil Nils hat einen grandiosen Vortrag über 2001 gehalten, 2018, so habe ich ihn kennengelernt. Ein paar Wochen später lief die 70mm Kopie hier in Savoy und ich habe den Film gesehen und ich meine, ich war sowieso ein bisschen im Rausch nach Nils Vortrag, aber was habe ich von diesem Film verstanden? Vielleicht die Hälfte? Ich weiß es nicht. Ich fand den Film grandios. Und dann habe ich das Buch gelesen in der Hoffnung, ja, das eine oder andere wird mir erklärt. Und es war keine Zeitverschwendung, das Buch gelesen zu haben, weil das eine oder andere würde mir schon erklärt, aber nicht alles. Und der Film und das Buch, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe den Film jetzt dreimal gesehen und ich habe ein bisschen mehr als 50% jetzt verstanden, glaube ich. Aber vielleicht bin ich immer nur bei 70. Aber das ist egal, weil der einfach so grandios ist. Und auch die Musik. Die Musik ist grandios. Ja,
ja, danke. Also ich denke, ein ganz starker Teil des Films ist eben auch, dass er nicht komplett alles auserklärt und nicht alles verstanden werden kann oder es nicht auf alles eine Antwort gibt. Es gibt auch noch eine Comic-Serie Anfang der 70er Jahre von Jack Kirby und die heißt auch 2001 A Space Odyssey und die erklärt auch noch mehr aus. Also wenn man sozusagen jetzt noch andere alternative Antworten zum Film mit den bestehenden Topoi und Figuren sucht, dann würde ich zu Jack Kirby verweisen.
Haben wir vielleicht noch ein, zwei Fragen heute an die Protagonisten heute, Klaus Banzer und Nils Peiler? Sonst Frau Bergmann.
Ja, funktioniert, okay. Ja, ich wollte sagen, wir haben heute natürlich die wunderbaren Beispiele von Zusammenarbeit, künstlerischer Zusammenarbeit zwischen Musik und Film. Wenn man sich den Alltag mit Filmen anguckt, ist es natürlich oft ganz anders, ne? Dass die Musik eingesetzt wird, um das, was man im Film nicht so richtig zum Ausdruck gebracht hat, nochmal sozusagen ordentlich zu untermalen. Mhm. Und wenn man das normale Fernsehprogramm anguckt, ist es ja oft so, dass alles zugetrellert wird, weil man heute dem Zuschauer nicht mehr zutraut, einfach nur den Bildern zu vertrauen oder einer Atmosphäre zuzuhören. Also die Beispiele, die wir heute hatten, zeigen ja, wie besonders man zusammenarbeiten muss, damit man das erreichen kann, was man mit dem Film und der Musik zusammen dann am Ende mit dem Film haben möchte. Ja. Und das ist selten geworden. Also das hat man oft im Kino, aber auch bei Dokumentationen, ne? Also es wird immer zugetrellert und das ist zum Teil überhaupt nicht auszuhalten. Nee. Wir haben hier heute eher die positiven Beispiele gehabt, was ich ganz toll finde, also dass auch gezeigt wird, wie professionell und intensiv diese Zusammenarbeit eigentlich sein muss, wenn man ein künstlerisches, tolles, professionelles Ergebnis haben will. Mhm. Vielen Dank dafür.
Ja. Ja, das ist spannend.
Ja.
Danke.
Also vielen Dank euch beiden, Klaus Banzer und Nils Peiler. Und vielen Dank fürs Kommen. Wir machen noch ein bisschen weiter mit dem Ligeti-Programm und der Akademie. Wir haben am 28. dieses Monats eine Buchpräsentation, da sind die Ligeti-Schüler alle zusammengekommen und haben ein Buch über ihren alten Meister geschrieben und das wird im Heinehaus präsentiert am 28. um 11.30 Uhr. Dazu sind Sie natürlich sehr herzlich eingeladen.
Ich möchte noch Emilio danken für die Technik. Ja.
Ist nicht ganz ohne Bild und Ton und alles zusammenzukriegen und was wir hier sehen drumherum, sind Gemälde teils aus der Akademie. Also da ist Jakob Blumers ganz hinter uns. Und da ist Fernando de Brito auf der rechten Seite in der Mitte. Ganz vorne hier sind Autographen von Serge Ligeti. Sonst gibt es ganz hinten links Bilder der letzten Freundin von Serge Ligeti, Fabienne Villers. Und etwas verstreut, also zum Beispiel hier vorne von mir aus links, sind zwei Gemälde von Aliute Metschies, der sehr langjährigen Freundin von Ligeti, die auch zu seiner Oper das Bühnenbild und die Kostüme und so weiter gemacht hat, Aliute Metschies, mit litauischen Vorfahren. Und weil ihre Bilder zum Teil innerlich so schrecklich sind, so anspringend, war die Idee, dass wir ein kleines Kabinett machen. Reinhold, ich glaube, das war von Fernando die Idee, also eine Closure zu bauen mit ihren Bildern, wo Serge Ligeti immer wieder vorkommt. Sie verlor ihn 1982, da trennte er sich von ihr. Danke, Reinhold, für deinen Hinweis. Ah, genau. Ja, wir haben ganz klar. Matthies ist da, nicht Holger Matthies, unser Mitglied, sehr spezifischer Plakatkünstler. Ligeti hat zu ihm mal gesagt, Sie haben die schönsten, deutlichsten Plakate zu meiner Musik geschrieben. Das waren vor allem Plakate für Gütersloh, für ein Ligeti-Event. Hängen draußen, an den Wänden. Danke, genau so ist es. Ja, ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch großes Gewitter oder was immer haben. Es scheint ruhiger zu werden in Hamburg. Kommen Sie gut nach Haus und danke fürs Kommen nochmal.